Lünendonk Insights, Real Estate und Staffing, ein Podcast von Lünendonk und Hossenfelder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lünendonk Insights, Real Estate und Staffing. Heute geht es um den Facility Service Markt in Österreich. Konkret nehmen wir Sie mit in das renommierte Café Landmann in Wien, wo sich Thomas Ball mit Geschäftsführern der Branche austauscht. Viel Spaß beim Hören.
Herzlichen Dank, dass Sie alle heute hier sind zu unserem Kaffeehausgespräch, glaube ich, kann man es sagen, bei dem wir uns über ein ganz spannendes Thema unterhalten wollen, über Markt für Facility Management. Wir haben heute mitgebracht das Ergebnis von unserer Marktbeobachtung, die wir alle 2 Jahre zum österreichischen Facility Management machen. Das machen wir in Deutschland und in der Schweiz auch, haben daher, glaube ich, einen ganz guten Überblick über, wie der Markt funktioniert. Ich freue mich, dass wir heute nicht alleine heute mit Ihnen sind, sondern dass Thomas Winter von Apleona hier ist. Hallo Herr Winter, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Stefan Babsch von der Strabag PFS ist genauso mit seiner Praxismeinung da wie Peter Edelmeier von Dussmann. Das heißt, wir haben ein ganz breites Portfolio von Dienstleistern, die den österreichischen Markt sehr, sehr gut kennen, um eine Herausforderung überbrücken zu können, dass wir nicht nur über Helikoptermeinung und akademische Marktbeobachtung sprechen, sondern dass wir auch Zeit haben, in die Tiefe zu gehen und gerne auch kontrovers zu diskutieren, wie es im Markt im Detail aussieht. Und wir haben nach unserem kurzen Impuls die Möglichkeit, von Ihnen zu hören, wie Sie aktuell den Markt wahrnehmen und dann gerne Ihre Fragen zu diskutieren und hoffentlich auch zu beantworten. Wenn wir uns den Markt aktuell anschauen, hat er etwas, was wir als sehr positiv wahrnehmen, dass er sich sehr krisenresilient zeigt. Wir wissen alle, wie es der Wirtschaft geht, wir wissen, wie es der Immobilienwirtschaft geht, im Zinsumfeld. Das hat die Facility-Service-Unternehmen wenig beeinflusst. Die schauen, wenn wir uns gleich die Umsatzzahlen angucken, trotz Herausforderungen eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft, weil es eben ein Geschäft ist, das dauerhaft ist, unterstützend wirkt. Die Unternehmen wachsen, sie wachsen auch relativ stark. Da sind Preiseffekte mit dabei, weil natürlich die Löhne hochgehen. Aber sie wachsen nicht nur aus Preiseffekt, sondern sie schaffen es auch, die Belegschaft zu steigern um durchschnittlich 4%. Löhne und Inflation ist natürlich ein wesentlicher Einflussfaktor, aber wir haben auch andere Themen. Wie wir alle wissen, Transformation der Wirtschaft hin zu CO2-Neutralität geht ohne Facility Management nicht, denn CO2-neutraler Betrieb erfordert zu wissen, wie komplexe Gebäude funktionieren. Wir haben im österreichischen Markt traditionell eine relativ klare Trennung zwischen technischen Anbietern und infrastrukturellen Anbietern, die in der Vergangenheit sehr wenig Überschneidungspunkte hatte. Da beobachten wir, dass sich das sukzessive und leicht auflöst. Inwiefern sich das verändert, darüber werden wir heute zu sprechen sein haben. Wir werden aber auch darüber sprechen, die ganze Welt spricht über Nachhaltigkeit. Wann kommt es denn an und was bedeutet es überhaupt? Und was bedeutet es in den unterschiedlichen Bereichen? Also was bedeutet es in dem Bereich Sicherheit, was bedeutet es in Reinigung und was bedeutet es in der Gebäudetechnik? Und wenn wir uns das anschauen, das kann ich viel reden über Zahlen, Daten und Fakten. Wir schätzen, dass der Markt so irgendwas um die 8 Milliarden Euro groß ist. Richtig genau berechnen ist schwer, aber so als qualifizierte Schätzung ist es ungefähr etwas mehr als ein Zehntel des deutschen Marktes und ein bisschen kleiner als der Schweizer Markt, der natürlich eine ganz andere Kaufkraft-Thematik hat. Wir sehen, dass der Markt mit 7,5% stärker wächst, als wir den Markt beobachtet haben. Das ist das höchste Wachstum. Wir sehen aber auch, dass es mit gewissen Schwankungen relativ stabil funktioniert. Mit einer Ausnahme, wir hatten 2020 natürlich den Covid-Einfluss. Unter den normalen Bedingungen wären die Unternehmen auch da weiter gewachsen, weil sie hatten laufende Verträge, die hätten sie abarbeiten können. Aber da haben wir gemerkt, haben wir auch in Zahlen mal gesehen, was partnerschaftliche Zusammenarbeit bedeutet. Denn viele Unternehmen haben gesagt, wir verstehen, dass du, lieber Kunde, deine Büros gerade nicht nutzen kannst, dass du weniger reinigen müssen. Wir sind hier kulant, wir sind hier partnerschaftlich und verzichten hier auch auf Rechnungen, die wir stellen können. Aber nicht nur die Frage ist, wie lief das letzte Jahr, sondern wie schauen die Unternehmen in die Zukunft? Und da sehen wir mit einem Wachstum zwischen 6,8 und 7,9%, dass die Unternehmen damit rechnen, dass es weitergeht. Woran liegt das? Der Markt ist postzyklisch, das heißt, er ist etwas versetzt zu den wirtschaftlichen Zyklen und er reagiert gedämpft darauf, Aber wir haben uns alle Unternehmen angeschaut und es gibt natürlich eine Differenzierung, weil nicht jedes Unternehmen ist gleich. Wir hatten schon darüber gesprochen, die Techniker haben ein anderes Marktumfeld als die infrastrukturellen Dienstleister. Und wir sehen aktuell, dass die Techniker mit knapp 12% von den 26 Unternehmen, die wir analysiert haben für die Studie, deutlich stärker gewachsen sind als die infrastrukturellen Unternehmen. Wir sehen, dass die großen Unternehmen, hier in den Top 10 dargestellt, stärker gewachsen sind als die Top 20. Also wir merken eine gewisse Tendenz zur Konsolidierung, zur Zusammenfassung an der Marktspitze. Auftragslage, was sind so wichtige Themen, durch die man sich durchsetzen kann von allen Unternehmen? Diejenigen, die dem Kunden glaubhaft ein Konzept vorstellen können, wie sie mit dem Personalmangel umgehen, wie sie besser als Marktbegleiter da agieren können, nehmen wahr, dass sie einen Vergabevorteil haben. Genauso wie diejenigen, die Innovationskonzepte haben oder die guten Konzepte zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung vorbereiten können. Ein Thema, das noch vergleichsweise zurückhaltend ist. Wir sprechen viel über Nachhaltigkeit, die Unternehmen sagen, aber es wird noch wenig nachgefragt. Und wenn man mal schaut, aus welchen Gründen wird es denn nachgefragt, weil der Auftraggeber sagt, es ist wichtig für mein eigenes Image, dass ich da etwas tue. Es hilft mir aber auch, Ressourcen und damit Kosten einzusparen. Relativ viele sagen dann, wenn ich mich damit beschäftige, dann sind es gesellschaftliche Forderungen. So Themen wie Kundenbindung, die das auch eine Rolle spielt, ist es wichtig. Und inzwischen ganz wichtig, ESG-Reportings, Anforderungen werden erfüllt, ein ganz wichtiges Thema. Intensiv diskutiert ist die Frage, inwiefern bewegt sich der Markt in Richtung integrierte Dienstleistung, also möglichst alles aus einer Hand von einem Dienstleister, sowohl Technik als auch Infrastruktur über mehrere Standorte hinweg, wird in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt. In der Schweiz ist es gerade ab dem größeren Mittelstand absoluter Standard. Da wollen viele Kunden sich mit diesen Themen nicht mehr beschäftigen. Und dann gibt es so Länder wie Deutschland, die das sehr ambivalent sehen. Da gibt es diejenigen, die das machen, gerade die international geprägten Unternehmen und viele Mittelständler, die sagen, ich möchte das aber sehr genau steuern können, ich möchte da eine lokale Verantwortlichkeit haben. Österreich haben wir bisher so wahrgenommen, dass das eine untergeordnete Rolle bisher gespielt hat. Wir merken aber, dass die Nachfrage danach steigt. Und das haben wir versucht, über ein Thema abzufragen, inwiefern die Anzahl der Verträge, der Dienstleister, wie die regional verteilt sind. Und dann sagen uns 3/4 der Unternehmen, Verträge werden für einen Standort geschlossen, unabhängig davon, ob das Unternehmen nur einen Standort hat oder vielleicht österreichweit mehrere Standorte. Eine oder mehrere Regionen sind inzwischen sogar knapp 20% schon. Also man merkt, das nimmt zu. Es ist immerhin ein Fünftel der führenden Dienstleister. Das ist gar nicht so wenig, wenn man davon ausgeht, dass bisher sehr viel Einzelvergabe ist. 7% der Verträge sind durchschnittlich schon für österreichweite Verträge. Das Thema international spielt noch eine untergeordnete Rolle. Aber das bedeutet natürlich eine komplexe andere Immobilienorganisation. Das ist kein Thema, was von heute auf morgen ist. Das nochmal als Zusammenfassung lasse ich gerne erstmal hier stehen. Und jetzt interessiert uns, bevor Sie gerne Ihre Fragen stellen, haben Sie bestimmt einige Ihre Sicht. Herr Edelmeier, wenn ich Sie mal frage, wie nehmen Sie aktuell den Markt wahr? Möglicherweise haben Sie eine Meinung zu dem, was wir von der Studie gesehen haben. Aber gerne auch vielleicht 2-3 Sätze dazu, wie Dussmann aktuell sich aufstellt und wie so Ihre Wahrnehmung der Zukunft ist, wie Sie sich strategisch hier in Österreich aufstellen.
Ja, danke nochmal für diese Information. Im Großen und Ganzen, ich sage es jetzt einmal sehr locker, kann ich damit leben, mit den Erkenntnissen, die Sie haben. Im Detail teile ich manches nicht ganz, muss ich ganz offen sagen. Das ist die Frage, ob wir das jetzt erörtern sollen.
Sehr gerne. In der Richtung.
Zum Beispiel habe ich eine andere Meinung, was die Einzelvergabe betrifft. Ich sehe bei uns, jetzt in unseren Geschäftsfeldern, wo wir tätig sind, dass die internationalen Ausschreibungen deutlich zunehmen. Und dort wird über mehrere Länder alle Dienstleistungen abgefragt. Ja, wir haben eine eigene Abteilung in Berlin, die sozusagen das koordiniert, logischerweise, weil das über mehrere Länder konzentriert ist. Aber da sehen wir eine deutliche Zunahme und hier geht es um alle Standorte in dem Land sowieso, aber auch um alle Standorte in anderen Ländern. Ja, und alle Dienstleistungen auch. Also es ist nie so, dass ich nur die Reinigung vergeben wird in Deutschland und Österreich und Schweiz, bleiben wir bei der Dachregion, sondern meistens alle. In Österreich selber sehe ich es genauso. Meine oder unser Eindruck ist, dass die Einzelvergabe vorherrschend ist. Also es ist ganz klar, wir haben viele Kunden, die hätten vielleicht Sicherheitsdienst, die haben vielleicht Reinigung, hat sowieso jeder und vielleicht haben sie auch noch Verpflegung. Aber trotzdem, auch wenn sie mehrere Dienstleistungen ausschreiben, sagen sie mir, wir wollen nicht von einem Dienstleister abhängig sein. So groß kann der gar nicht sein, es kann immer irgendwas passieren. Wir vergeben die Dienstleistungen nicht zusammen. international eindeutig. Ja. Also das ist zumindest unsere Wahrnehmung bei der Geschichte, das sehen wir eigentlich so. Und in Österreich ist es aber auch so, dass wenn jetzt heute ein Konzern eine Dienstleistung in Österreich vergibt, das bei der Reinigung, ja, dann vergibt er alle Standorte in Österreich. Und nicht nur, wenn er sagt, er hat jetzt 10 Standorte in Österreich, dass er einen Standort in Wien jetzt an die Firma Dussmann gibt und einen zweiten Standort gibt an die Firma X und den nächsten Y, das macht er nicht. Er will schon einen Dienstleister haben für alle Standorte, aber nicht für alle Dienstleistungen von Standorten. Das ist zumindest, was das betrifft, meine Wahrnehmung. Was Dussmann jetzt selber betrifft, und ich möchte da gar nicht, da könnte man noch lange diskutieren über diese Themen, ja, die andere, ist es so, dass ich auch nicht ganz einhergehe mit der Prognose für die nächsten Jahre. Ich glaube, dass wirkliches Wachstum primär nur anorganisch möglich ist. Das ist meine persönliche Meinung. Jedes Jahr 7% organisch, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Die Preissteigerungen werden jetzt weniger werden. Keine Ahnung, 2-3% nehme ich einmal an. Das glaube ich nicht, dass 7% durchschnittlich Wachstum sein wird im Markt. Außer, wie gesagt, anorganisch. Auch wir, stehe ich auch dazu, strategisch suchen natürlich auch entsprechende Unternehmen zu kaufen. Ja, das ist Strategie von uns in Österreich, um wirklich deutlich zu wachsen. Und deutlich zu wachsen ist 20-30-40%. Das geht organisch. Aus meiner Sicht ist das fast unmöglich über einen gesättigten Markt.
Ja. Ja, wunderbar. Herr Edelmeier, ganz herzlichen Dank. Herr Babsch, wie sehen Sie das? Also vielleicht eine Anmerkung noch, Herr Edelmeier. Prognose der Unternehmen ist sowohl organisch als auch anorganisch. Das ist gemittelt. Okay. Ich glaube in der Tat, wenn man rein von organischem Wachstum ausgeht, dann ist es relativ hoch. Natürlich wird das auch ein bisschen mit eingebaut. Herr Babsch, nun Ihre Einschätzung und gerne auch Ihr Input zu, wie sich die Strabag PFS positioniert in den kommenden Jahren.
Also ich bin nicht der Meinung vom Kollegen, was jetzt die Internationalisierung anbelangt. Wir sehen den Trend überhaupt nicht, eher rückläufig. Wir sehen immer wieder, dass er mittlerweile in verschiedenen Ländern diese Beauftragung länderübergreifend zurückgenommen worden, jetzt wo die Länder ausscheren, weil sie sich einfach nicht gut betreut fühlen. Also von daher wäre das jetzt für uns kein Trend, auf den wir setzen würden. Wir setzen schon auf Bündelung im Land, auf integriert im Land, aber länderübergreifend Vergaben, glaube ich, ist der Marktanteil extrem gering insgesamt und von daher ist das jetzt nichts, wo wir sagen, das hat für uns große strategische Bedeutung. Zumal dann ja auch die Länderstrategie eine andere sein müsste, als wir sie derzeit haben, mit den Ländern, in denen wir tätig sind. Ich glaube, dass das Integrierte innerhalb von Österreich schon Dynamik bekommen hat die letzten zwei Jahre. Es gibt deutlich mehr Ausschreibungen am Markt, die integriert vergeben, sei es jetzt über mehrere Standorte oder auch mehrere Gewerke. Es ist ein Trend, der, glaube ich, anhalten wird und der sich noch verstärken wird. Da bin ich überzeugt davon. Und was ich glaube auch, feststellen ist, dass die Wahrnehmung der Branche sich dramatisch ändert, dass die Bedeutung des Facility Management rapide zunehmen wird vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Immobilien, wissen wir, sind jetzt, was CO2-Belastung anbelangt, ja, ganz vorne im Ranking. Das heißt, die Anforderungen an die Immobilienhalter werden deutlich steigen. Viele wissen noch gar nicht, was das bedeutet und was auf sie zukommt. Ja. Die wenigsten können, glaube ich, momentan ihre Nachhaltigkeitsberichte ordentlich verfassen, weil sie keine Zahlen haben. Da glaube ich schon, dass das für die Branche einen Riesenschub geben wird. Große Chance ist für die Unternehmen, die sich dahingehend auch entsprechend positionieren und ausrichten. Weil am Ende des Tages wird es dahin laufen, dass in die Immobilien investiert werden müssen. Da glaube ich, hat die FM-Branche eine große Chance, dass diese Investitionen dann auch in unserer Branche, in unseren Unternehmen stattfinden.
Sehen Sie das primär im Technikbereich?
Ja.
Es ist, glaube ich, bei Reinigung ein bisschen anders.
Im Infrastrukturellen ist es natürlich limitiert bis zu einem gewissen Grad. Da wird man über Investitionen jetzt die Nachhaltigkeit nicht großartig verändern können. Maximal über das Thema Robotik, da schon. Aber in der Technik wird das sicherlich eine wesentliche Rolle spielen. Große Investitionsvolumen werden notwendig sein. Und ich glaube, ein Teil dieser Investitionen wird in die FM-Unternehmen fließen.
D'accord, da bin ich technikmäßig vollkommen.
Herr Babsch, erlauben Sie mir eine Nachfrage. Sie haben gesprochen, Sie sehen mehr Bündelung innerhalb von Österreich. Unserer Wahrnehmung nach war das vor 10 Jahren noch anders. Da hat man sehr viel auf Einzelvergabe gesetzt. Was hat aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben, dass viele Kunden das inzwischen anders sehen und sagen, könnt ihr uns an mehreren Standorten aus einer Hand betreuen?
Ja, zum einen die Komplexität des Facility Management, die eigenen Ressourcen, das Verstehen, Und da liegt es natürlich nahe, dass ich mir an Spezialisten wende, die das Geschäft verstehen und das dann ganzheitlich betrachten und nicht jetzt nur nach einzelnen Gewerken. Ich glaube, die Zeit muss Facility Management im Unternehmen ausreichend mit Know-how behaftet ist. Die sind vorbei. Also früher war es relativ einfach. Da hat man ein Technikunternehmen, ein lokales gehabt und ein Reinigungsunternehmen. Wird alles komplexer und somit steigen auch die Anforderungen ans Facility Management und diesen Anforderungen werden die Unternehmensorganisationen oftmals gar nicht gerecht und das führt dann dazu, dass man sich jemanden sucht, der dann die Immobilie gesamtheitlich betrachtet und auch betreiben kann.
Herzlichen Dank. Herr Winter, Apleona in den letzten Jahren sowohl im Konzern als auch in Österreich sehr stark anorganisch gewachsen. Im Vergleich zu den Kollegen Babsch und Edelmeier stärker in der Technik unterwegs. Wie nehmen Sie den Markt wahr und wie sind die Annahmen für Apleona für Österreich in den kommenden Jahren? Worauf basieren Sie hier Ihre Strategie?
Also herzlichen Dank auch für die Einladung und die tolle Vorbereitung. Ich finde auch die Vordiskussionen sehr spannend. Da habe ich mir auch schon den einen oder anderen Punkt mitgenommen, den ich auch gerne mit Ihnen diskutieren würde in der Runde. Für uns war der Anspruch, die regionale Abdeckung und die Leistungsbereitschaft und Tiefe auch zu erhöhen. Und deswegen haben wir auch diese Fusion vor 2 Jahren mit der Siemens Gebäudemanagement. Das waren 2 sehr technisch lastige Unternehmen, die sich hier zusammengeführt haben und die letzten 2 Jahre dann auch den Fokus vorgenommen haben, das Thema Dekarbonisierung des Bestandes, was schon gefallen ist, aber auch in Kombination mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung hier, die wir als zentralen Treiber im Facility Management sehen für die Transformation. Da bin ich bei Herrn Babsch. Es ist auch das Standing da ein ganz anderes worden und da braucht man gewisse Größe und Kompetenz und auch sehr viel zentrale Kräfte, die das aufnehmen und in Dienstleistungen umwandeln können. Die Dekarbonisierung ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, es ist aber auch eine Chance und eine wirtschaftliche Chance für Wachstum. Das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen zu den eher reinigungslastigen Unternehmen, weil hier sehen wir auch auf jeden Fall die nächsten Jahre hier ein größeres Wachstum auch im organischen Bereich umzusetzen. Gerade das Thema künstliche Intelligenz ist für uns ein Thema, das wir schon jetzt mehrere Jahre lang umsetzen, gerade im Speziellen bei den Themen Datenanalysen, aber auch im Optimieren vom Betrieb, von Heizung, Lüftung, Klima durch selbstlernende Systeme einzusetzen, um den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren, den Kunden dann auch die Möglichkeit geben, ohne viele Investitionen hier auch Quick Wins zu erzeugen. Da steigt die Nachfrage aus unserer Sicht. Und das ist vielleicht ein bisschen auch die Erklärung zu der Frage der Bündelung der Aufträge. Sowas funktioniert nicht mit Einzelimmobilien. Die Themen Reporting, die angesprochen worden ist, G-Reports, ich kann jetzt nicht für jedes Gebäude einen einzelnen Report anbinden, unterschiedliche Dienstleister haben unterschiedliche Systeme und Datenpflege. Es ist eine reine Notwendigkeit und man merkt hier den Drive zu Bündelungen. Natürlich vordergründig im österreichischen Bereich, also hier die Immobilien zusammenzubündeln, spart man sich sehr viel auch in der Datenaufbereitung und im Austausch, man braucht Schnittstellen etc. Aber auch im überregionalen, also im transregionalen Bereich merken wir hier schon eine Veränderung. Vielleicht jetzt nicht so vom Kunden, so die zentralen Ausschreibungen, die natürlich die letzten Jahre immer bestanden haben, sondern auch in so Best Practice Modellen, wenn wir in einem Land, in Deutschland beispielsweise, bei einem Kunden erfolgreich sind, dann schwappt das über, man kommt ins Gespräch und es muss ja nicht derselbe Vertrag sein, sondern man kann hier eine eigene Partnerschaft mit lokalen, individuellen Ansprüchen entwickeln, aber natürlich auch mit Systemen im Hintergrund wie der Reporting, Preismodelle etc. Um Transparenz reinzubringen, aber auch die Administration zu vereinfachen. Ja. Und wie der Herr Babsch auch gesagt hat, man ist jetzt nicht mehr rein im Verwalten, man ist dann auch Gott sei Dank schon drüber hinaus, ja, und kann gemeinsam Lösungen mitgestalten und eben auch zukunftssicher hier zu agieren, ja. Digitalisierung, Robotics, KI etc. Muss man natürlich auch mit Best-Practice-Lösungen machen, weil die reinen Hochglanzbroschüren, wie wir heute schon eingangs besprochen haben, die reichen hier nicht aus. Man muss Vertrauen bilden, aber trotzdem auch in die Umsetzung bringen. Und da sehen wir uns gut aufgestellt für die Zukunft als Apleona.
Herzlichen Dank erstmal für Ihre Eingangskommentare. Wir haben schon gemerkt, aus diesen doch vermeintlich trockenen Zahlen steckt eine ganze Reihe an Themen dahinter, veränderter Kundenbedarf, Nachhaltigkeitsanforderungen, aber auch Technik. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe Ansatzpunkte, um darüber zu sprechen.
Laut der aktuellen Studie fragen nur 9% der Kunden nachhaltige Services nach. Warum ist das so und wie wird sich das Ihrer Meinung nach noch verändern?
Es wird sich in Zukunft verändern an sich. Ich glaube, die Kunden haben sich noch nicht ausreichend sortiert, an welcher Stelle sie tatsächlich sinnvoll in das Thema Nachhaltigkeit investieren. Aber der Druck nimmt zu und von daher gehen wir davon aus, dass letztendlich auch die sogenannten nachhaltigen Produkte, die die Branche anbietet, dann auch besser greifen. Wir müssen es natürlich auch messbar machen. Das versteht man jetzt unter einem nachhaltigen Produkt und was nicht. Ich glaube, das sieht ja jedes Unternehmen ein bisschen unterschiedlich. Aber der Bedarf ist ganz sicher da und wird steigen und der Druck wird steigen.
Ich weiß, ich muss schon ein bisschen unterscheiden zwischen öffentlicher Auftraggeber und privater
Auftraggeber.
Ich finde, dass die privaten Auftraggeber, egal in welchem Bereich, wenn wir auch Klimatechnikunternehmen oder auch in der Verpflegung, hier schon viel mehr Anforderungen stellen, auch an Digitalisierung, Nachhaltigkeit und auch damit ans Reporting, nämlich allein die Kennzahlen, die wir benötigen, um dem Kunden hier entsprechend die Nachweise zu führen, nehmen massiv zu, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich glaube, all along wird das auch ein Differenzierungs Kriterium sein, wo sagt, manche Unternehmen können diese Daten liefern. Entsprechend brauche ich Know-how im Konzern intern, ich brauche entsprechende IT-Ausstattungen, damit ich das liefern kann. Das wird sicher zunehmen, da bin ich bei Ihnen. Im öffentlichen Bereich sehe ich allerdings, hier gibt es eine Ausschreibung, hier gibt es keine Alternativangebote, ja, hier kann ich was anbieten. Ja, und da ist von Nachhaltigkeit natürlich schon immer ein Thema, aber nicht so wie im Technikbereich, auch nicht so wie im Verpflegungsbereich, wo die Nachhaltigkeit allein im Foodservice-Bereich natürlich ganz massiv gestiegen ist. Wo kommt das her? Jetzt kommt noch das Lieferkettengesetz und so weiter noch dazu. Da wird das viel mehr abverlangt, genau regional, Kilometer und so weiter weit entfernt. Da ist es schon stärker. In der Reinigung sehe ich es noch nicht so stark im öffentlichen Bereich. Ja, da kann ich auch relativ wenig eigentlich beeinflussen, auch in der Verpflegung. Die Küche, die Geräte, wo ich zum Beispiel sage, okay, da könnte man schon einiges machen, auch in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Stromverbrauch und so weiter. Die kommen ja nicht von mir, die stellt mir der Kunde. Da habe ich kaum Einflussmöglichkeit, hier entsprechende Energiezahlen und so weiter zu optimieren, weil das Gerät muss der Kunde auf seine großen Ausweglichkeiten darauf hinweisen. Aber er muss es machen. Aber sonst bin ich vollkommen bei Ihnen, dass wir zunehmen, deutlich zunehmen. Und ich glaube schon, dass das eine gewisse Differenzierung im Angebot sein wird. Welche Unternehmen können das überhaupt liefern? Wer hat vielleicht eigene Ideen? Ja? Wer kann vielleicht ein bisschen mehr machen? Ja? Aber es ist in Dienstleistungen, glaube ich, schon sehr unterschiedlich zu betrachten. Ob das Reinigung ist, Sicherheitsdienstleistung, der Technikbereich ist überhaupt viel innovativer, glaube ich auch. Ja? Ich muss auch sagen, noch einmal meine Meinung ist, dass die privaten Kunden, besonders die, die selber technikaffin sind und die das selber sehr massiv intern machen und wollen, auch das dann von den Kunden und von den Lieferanten verlangen. Das sehen wir schon große Unterschiede.
Wir haben vor zwei Wochen einmal im FMA-Verband auch eine Diskussion gehabt in die Richtung und ich habe mir in Vorbereitung zu den Meeting, habe ich mir auch hier die letzten Ausschreibungen der letzten Jahre oder der letzten eineinhalb Jahre angesehen, wie dann das Thema ESG und Nachhaltigkeit denn so vorkommt und das ist noch immer in den Themen Energiemonitoring, Energiemanagement maximal, also Zählerablesungen drinnen. De facto kommt das Wort an sich eigentlich kaum vor. Das heißt, es ist ein bisschen natürlich auch das Thema Reifegrad. Wichtig sehen es unsere Kunden, würde ich einmal behaupten, alle. Es ist die Frage der Prioritätensicht oder Prioritätenliste. Wie weit oben ist es jetzt bei mir? Habe ich eine eigene Stelle, die sich darum kümmert? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied mache ich quasi neben meinem Tagesgeschäft. Ich habe sehr große Challenges mit meinem Kerngeschäft. Wenn wir da draußen schauen, wir hatten Krisen, wir hatten andere Herausforderungen und habe ich überhaupt die Zeit, mich da jetzt so konzentriert drum zu kümmern? Ich muss ja gestehen, ich setze mich sehr stark mit den Themen auseinander, lese, höre etc. Selbst mir fällt es manchmal schwer, hier den Sumpf der gesetzlichen Grundlagen etc. zu verstehen. Das heißt, meine Wahrnehmung ist, all jene Kunden, die eigene Stellen initiieren und schaffen und sich Expertinnen und Experten reinholen, die haben dann sehr, sehr guten Drive, was das betrifft. das ist natürlich eher den größeren Unternehmen und Konzernen auch vorbehalten, genau, aktuell. Und alle anderen sind ein bisschen so die Trittbrettfahrer, die versuchen und die schauen, was denn da so möglich ist. Weil das Thema ist wirklich wahnsinnig komplex und aufwendig, muss man auch dazu sagen.
Ja. Und ich würde gerne eine Sache noch ergänzen. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist ein guter Indikator ist immer, inwiefern wird eine Stabsstelle im Unternehmen dafür auch, wie ist die ausgestattet, wo ist die aufgehängt, da gibt es ja große Unterschiede. Und diejenigen, die das nicht im eigenen Know-how aufbauen wollen oder können, und das sind ja sehr viele, gerade wenn wir an den Mittelstand denken, sind darauf angewiesen, das mit einem Beratungshaus umzusetzen. Da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, die haben begrenzte Kapazitäten. Und das ist natürlich nicht etwas, wo ich einen Standard aufs Unternehmen trage, sondern ich muss eine Datenerfassung machen, ich muss ein Konzept, ich muss Maßnahmen hinterlegen. Und gerade wenn man mit den einschlägigen Beratungshäusern spricht, die dann sagen, ja, viele sind noch relativ weit am Anfang, beschäftigen sich gerade. Und gerade bei so einem wichtigen Thema, und da gibt es so gewisse Parallelitäten zur Datenschutzgrundverordnung, hat man sich ja auch erst relativ spät mit beschäftigt und dann dauert es eine ganze Zeit, bis es umgesetzt ist und vieles ist ja auch heute noch nicht umgesetzt oder noch in der Umsetzung. Das darf man nicht vergessen, also es sind nicht so Themen und wir sprechen nicht über eine Branche wie künstliche Intelligenz mit diesen Grundtechnologien, wo jetzt alle Milliardenbeträge rein investieren können, sondern es sind komplexe Themen, die in jedem Unternehmen und nicht nur bei ein paar wenigen im Kerngeschäft umgesetzt werden müssen. Aber wir nehmen auch wahr, dass das passiert. Und gerade wenn man so mit den großen Immobilienbestandshaltern, gerade den der kommerziellen Immobilienwirtschaft spricht, die haben ja auch sehr heterogene Portfolien und da erstmal eine Strategie reinzubringen, in dem veränderten Zins- und Wirtschaftlichkeitsumfeld, wo man die Marge und die Rendite auch noch sichern muss, ist es nicht einfacher geworden. Ja.
Und man sieht ja auch die Nachhaltigkeitsberichte. Also wenn man sich die Nachhaltigkeitsberichte anschaut, der großen Unternehmen, sind alle sitzen ja hier bei uns auch, ja, auch international, da sieht man ja, was wir da sozusagen verpacken müssen. Und das ist nicht nur ein Marketinginstrument, was schön glänzen muss und was ich entsprechend haben muss, ist eh ganz klar. Aber wenn man sich im Detail das anschaut, das gilt für Sie genauso wie bei uns, da ist schon unglaublich viel Arbeit dahinter, allein dieses Reporting zu erstellen, allein aus allen Ländern die Zahlen zu bekommen. Ja. Also wie meine eigene Abteilung, eine Person, die ausschließlich dieses Thema ganze Nachhaltigkeit sozusagen macht. Ja. Und das meine ich mit dem Aufwand. Wir haben sehr viel Aufwand, deswegen muss ich das irgendwie verdienen. Der Kunde muss mir das ja alles irgendwo bezahlen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber da ist schon unglaublich viel Aufwand dahinter, um hier auch die Reports, die auch der Konzern von mir natürlich auch verlangt. Ich muss ja nicht nur jetzt gegenüber den Kunden mich rechtfertigen oder schauen, dass ich es verkaufen kann, sondern ich habe auch einen Konzern, der von mir natürlich auch die Standards, die ich als Konzern weltweit habe, auch von mir verlangt. Also das ist schon ein unglaublicher Aufwand, der wird Ihnen eigentlich zeigen, das alles hier zu erarbeiten, zu bearbeiten und dann auch dem Kunden gegenüber zu vermitteln, was kann ich tun. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mehr von dem, was ich mir eigentlich leisten könnte, in Richtung auch wirklich platzieren. Aber manchmal geht es halt nicht, weil wenn es in einer Ausstellung nicht drinnen ist, dann ist das so. Ja? Dann kann ich ja nichts ändern sozusagen. Also das, aber ich glaube, das wird sich massiv ändern, deutlich mehr. Das Bewusstsein ist schon viel größer geworden, hier was zu machen.
Wir hatten heute schon öfter über den Personalmangel und entsprechende Konzepte gesprochen. Was für Konzepte sind das denn? Wie sehen die aus?
Genau, also das Unterschiedliche ist, wie ist meine eigene Recruiting-Abteilung aufgestellt? Mache ich das noch klassischerweise über Stellenannoncen oder habe ich eine Active Sourcing-Abteilung, die bewusst Menschen anspricht, auch verstärkt in die Ausbildung geht, die dann ein ausgearbeitetes Konzept hat, wenn mir jetzt der Objektleiter das Unternehmen wechselt, wie reagiere ich drauf, in welchen Fristen habe ich das, welche Technik kann ich auch einsetzen, um das Wissen im Unternehmen zu halten, das sind unterschiedlichste Konzepte. Eines ist klar, niemand kann sich Personal backen. Ich glaube, das ist inzwischen soweit anerkannt. Deshalb ist die wichtige Frage, wie gehe ich damit um? Ist das Prinzip Hoffnung, es wird schon klappen, oder habe ich ausdifferenzierte Prozesse und kann auch nachweisen, dass ich das schon umsetze, um dann, das ist so ein schönes neudeutsches Management-Wort, Business Continuity Management sicherzustellen. Weil ich glaube, wenn wir aus der Kundenperspektive denken, das, was der Kunde nicht möchte, ist, dass diejenigen, die Wissensträger sind bei mir im Objekt, sei es vom Key Account Manager bis zu den technischen Fachkräften, dass da eine hohe Fluktuation ist, weil dann sagt man, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So vielleicht mal Eindruck, aber da haben Sie sicherlich auch Erfahrungen, wie Sie damit umgehen. Also, Herr Babsch, oder löst die Strabag PFS das?
Also zum einen haben wir in den vergangenen Jahren extrem viel in das Thema Recruiting investiert. Das war früher quasi eine Nebenabteilung, wenn überhaupt, und man hat die Leute gefunden, die man benötigt hat. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Das heißt, wir haben dort massiv investiert. Das ist das eine. Das andere natürlich, dass wir dann auch im Vertrieb die notwendigen Konzepte dem Kunden präsentieren, weil der Kunde natürlich auch die Sicherheit haben möchte, dass wir leistungsfähig sind. Und wir haben mittlerweile einen internen Prozess, dass wir ab einer gewissen Auftragsgröße müssen bei uns im Zuge der Angebotsfreigabe, muss auch das Personalkonzept für uns als Management dann auch nachvollziehbar sein. Und nicht auf gut Glück, ich finde dann die Leute schon, wenn ich den Auftrag kriege, sondern das muss eigentlich im Vorfeld schon sehr fundiert sein, sonst legen wir auch gar kein Angebot. Also wenn wir in Regionen sind, wo wir sehen, das wird mit dem Personalisieren extrem schwierig, dann lassen wir die Finger davon. Oder machen das dann zu Konditionen, wo wir wissen, dass wir es dann wahrscheinlich eh nicht kriegen, aber wo wir dann halt, wenn wir es zu den Konditionen kriegen, würden dann auch entsprechende Lohnkosten in Kauf nehmen können. Also, daher ist das Thema wichtig. Betrifft alle gleich, aber ich glaube, wer früh begonnen hat, sich mit dem Thema Recruiting auseinanderzusetzen und dort investiert hat, tut sie jetzt leichter als andere, die das erst später in Angriff genommen haben.
Also es ist sicher bei Ausschreibungen das Konzept Personalplanung, Ausfallsplanung und so weiter ganz, ganz hinaufgerutscht. Das ist meistens neben dem Preis das zweite Thema, was wir da wirklich intensiv diskutieren, weil man einfach sieht, dass in der Praxis aufgrund der Personalsituation das einfach nicht mehr so leicht zu handeln ist. Ja. Und das hat sich auch bei den Ausschreibungen viel geändert. Ja. Habe ich früher bei Ausschreibungen 95% des Personals übernommen, jetzt nicht mit Abfrag, sondern generell, weil ich einfach die Leute bekommen, ist das heute nicht mehr der Fall. Heute ist es so, dass ich ja selber schon teilweise Lücken habe bei meinen Wien in Städten. Und wenn ich jetzt einen Auftrag verliere, dann schaue ich, dass ich gute Leute von dort einmal selber bei mir behalte. Und dann kann ich nicht mehr 90%, sondern vielleicht nur mehr 40%, die sagen, sie bleiben dort. Und dann muss ich wieder zum Rekruten anfangen. Das ist genauso wie der Papst sagt, d'accord. Das, glaube ich, haben wir massiv professionalisiert durch andere Kanäle, durch Social Media und so weiter und, was da gibt. Also wer da das nicht früh genug bekommen hat, der hat ein Problem. Aber so wie gesagt, zaubern kann ich halt auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht 5 Leute in der Ecke stehen, die Daumen drehen und jetzt bei Ausfall sofort einspringen können. Man kann überlegen mit Springerdienste und so weiter. Ja. Und wenn Regionen sind, auch da bin ich völlig d'accord mit Ihnen. Es gibt Angebote, wo wir einfach sagen, in dieser Region bieten wir nicht an. Weil da wissen wir, aus welchen Quellen auch immer, das ist so schwierig, ihn zu finden oder fast unmöglich, ihn zu finden. Da habe ich dann so viele Probleme, selbst wenn ich den Auftrag bekommen täte, ja, dass ich mir da alles komplett mache. Und es gibt auch Ausschreibungen, wir wissen es ja, wo manchmal teilweise überhaupt keiner mehr anbietet. In ganzen so Problemregionen wissen wir, da bietet keiner mehr an. Da kommt der Kunde und sagt, wie gibt es das Ganze abgegeben hat? Sage ich, das schaffen wir nicht, und ich bin People Business. Ich lebe nur von und mit Mitarbeitern. Ja, alle Digitalisierungsthematen, Robotics, das ist wichtig, das ist gut, ja, aber ich bin weit entfernt, flächendeckend Reinigungsmitarbeiter zu ersetzen. Das ist unmöglich, das schafft kein Roboter, das sind wir weit entfernt. Ja. Und das ist daher wirklich ganz hoch, diese Pyramide ist oben wirklich, nicht mehr ein Preis, ist das Personalkonzept. Das ist das, wo du vielleicht einen Kunden überzeugen kannst, vielleicht doch jetzt die Firma Dussmann oder wen auch immer zu nehmen. Ja, aber wir waschen trotzdem alle mit Wasser und kochen mit Wasser. Das muss man jetzt auch immer fairerweise sagen. Zaubern können wir nicht. Und ich glaube, also wir sehen es auch bei uns, es ist viel, viel schwieriger geworden, Leute zu finden. Generell, egal was wir machen. Ich bin ja auch beschränkt in meinen Sozialleistungen. Ja. Ich kann, wie jeder von uns denkt, na, was kann er machen, wie kann ich Mitarbeiter halten, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber das machen andere auch. Es ist sehr schwer, sich zu differenzieren. Und am Ende muss ich immer noch am Ende schauen, dass ich mein Geld sozusagen hier bekomme. Also wir schauen uns das auch viel genauer an als früher, wo wir überhaupt anbieten. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen.
Wobei das Employer Branding ist das Wichtigste, klarerweise. Und wir waren alle in der Branche wahrscheinlich gesegnet, dass wir ausreichend Personal gehabt haben. Jetzt ein Arbeitnehmermarkt ist ja da natürlich auch sehr viel Challenges dahinter sind. Ja, wir sind im Metaller KV. Ja, das ist in Österreich eine Riesen-Challenge auch hier marktfähige Preise abzugeben. Das heißt, es wird uns gar nichts anderes überbleiben, die Prozesse zu optimieren und auch andere Möglichkeiten zu finden, wie schon vorher erwähnte Themen, um auch den personalintensiven Dienstleistungsbereich zu reduzieren, weil du schlicht und ergreifend die Leute nicht findest oder so qualifizieren kannst, dass du die Allrounder hast. Da sind wir in der Technik wahrscheinlich noch viel größeren Herausforderungen hier ausgesetzt, weil diese Multiprofessionalität und Kenntnis über viele, viele Jahrzehnte der unterschiedlichen Technologien jetzt Einfluss nimmt, ja, von moderner KI-Technik zu irgendwie 100 Wendebauten, die auch andere Services bedarf. Und bei uns ist natürlich auch ein wichtiger Hebel, das ist in der Reinigung vielleicht ein bisschen standardisierte Prozesse in der Abwicklung, dass man da auch leichter Leute ersetzen kann. Es ist die Zugehörigkeit, wir haben sehr lange Zugehörigkeiten, Betriebszugehörigkeiten aus beider unserer Gesellschaften, aber schlussendlich die neuen Generationen, die wollen jetzt nicht 20, 25 Jahre am Standort bleiben, die wollen sich auch weiterentwickeln, die wollen auch vielleicht das Unternehmen wechseln. Es ist auch alles okay, man muss sich darauf einstellen und hier die richtigen Rezepte dafür haben. Und das ist natürlich unser tägliches Brot im Dienstleistungsbusiness, da Lösungen herauszuarbeiten. Wir sind sicher alle noch nicht so quasi im Weisheit letzter Schluss.
Ein Stichwort, das jetzt Winter Sie gerade genannt haben, künstliche Intelligenz, ist natürlich so ein bisschen das Buzzword unserer Zeit. Jeder spricht darüber. Gefühlt muss es in jedem Produkt irgendwie mit dabei sein, um modern zu sein. Facility Management, ich sprach es eingangs, ist ein Markt, der eher postzyklisch und etwas gedämpft reagiert. Das heißt, die Bereitschaft der Kunden in Hochrisikothemen reinzugehen, ist natürlich geringer als in anderen Märkten, weil Stabilität erstmal funktionieren und gewährleistet sein muss. Nichtsdestotrotz macht künstliche Intelligenz natürlich auch vor dem Facility Management nicht halt. Wo sehen Sie aktuell die Potenziale, wenn wir jetzt mal künstliche Intelligenz nicht nur als die Large Language Model sehen, sondern generell breiter fassen als Software, die uns unterstützt, menschliche Aufgaben zu machen? Vielleicht als Impuls für den Anregungen. Mir ist künstliche Intelligenz, begegnet es mir vor allem im Bereich Anlagendiagnostik, Instandhaltung Richtung Predictive und Preventive Maintenance, Mustererkennung aus großen Themen. Mir begegnet es im Recruiting Support, mir begegnet es im Bereich Reinigungsrobotik, wo die Software damit arbeitet, bestimmte Themen automatisch zu erkennen und flexibler auf die Wirklichkeit zu reagieren. Womit beschäftigen Sie sich aktuell, Herr Winter? Was sind so Themen, die bei Apleona eine zentrale Rolle spielen beim Thema künstliche Intelligenz? Und das würde mich dann natürlich auch interessieren, wie die Überlegungen da bei der Strabag und bei Dussmann sind.
Also auf der einen Seite versuchen wir natürlich, unsere Kerngeschäfte zu optimieren. Und ich habe schon vorher mal angesprochen, da geht es gerade mit unserem Produkt Recordizer, das wir auch erfolgreich die letzten Jahre einsetzen. Da haben wir auch drei laufende Projekte in Österreich auch schon, wo wir den Bestand soweit unterstützen durch künstliche Intelligenz, dass das System sich selbstlernend an die Bedürfnisse, an Wetterbedingungen oder Witterungsbedingungen, aber auch an Nutzung anpasst und dadurch die Energie so steuert, dass sie keinen Komfortverlust, sondern im besten Fall sogar eine Komforterhöhung hat. Und das ist was bei den Kunden sehr gut ankommt. Natürlich ist man immer ein bisschen der KI ausgeliefert. Ja, das muss man auch sagen. Das hat sehr viel Erklärungsbedarf. Aber da haben wir einen Vorteil, dass wir da schon laufende Projekte umsetzen können und da messbare Ergebnisse haben. Und in der Vergangenheit, um auch die Brücke zum vorhergehenden Thema zu schließen, in der Vergangenheit hatte man MSR-Techniker, die vor der Anlage gesessen sind und selbst versucht haben, hier zu optimieren. Und das ist schlicht und ergreifend nicht mehr finanzierbar und ist nicht 24/7, und ist nicht, man hat dann Krankenstände, man hat Ausfälle etc. Da hilft uns die KI, das 365 Tage im Jahr zu machen, zu lernen, sich laufend zu verbessern und Einsparungen bis zu 30% zu machen. Das kommt ganz gut an. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch interne Prozesse mit KI zu unterstützen. Das geht weit über ChatGPT für irgendwelche E-Mail-Antworten hinaus, ja, muss ich auch sagen. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeiten, Daten zu strukturieren, zum Beispiel Rechnungsinformationen herauszulesen, strukturiert abzulegen, um eben diesen personalintensiven Part wegzugeben. Also alles, was einfache Tätigkeiten sind, die wiederkehrend sind, da kann man KIs ganz gut trainieren. Da versuchen wir in unterschiedlichen Ebenen es auszuwerten und darzustellen. Das heißt, da haben wir einerseits vom Konzern natürlich den Background mit zentralen Elementen. Auf der anderen Seite sind wir auch ein junges Team, das sich da den nicht nur irgendwie mit großen Fragezeichen und Hoffnungslosigkeit und Science-Fiction Negativszenarien beschäftigt, sondern das als zu nutzen. Aber nicht das Passwort, sondern es muss einen Mehrwert haben. Wenn es keinen Mehrwert hat, dann setzen wir es auch nicht ein. Das ist ganz klar.
Herr Edelmeier, was sind die Überlegungen bei das?
Natürlich arbeiten wir auch damit. Natürlich haben wir in Berlin auch eine eigene Abteilung, die sich mit Digitalisierung KI beschäftigt. Und natürlich ist es, glaube ich, im Bereich Technik durch weitaus fortgeschrittener schon als in den Hauptdienstleistungen, die wir anbieten, Verpflegung, Reinigung und Sicherheitsdienste. Ja. Was ist ja bei uns, ist es ja so, ich selber entwickle ja nichts und ich arbeite mit Systemen, die ich von bestimmten Herstellern bekomme. Robotik ist ein Thema. Und das ist so, dass wir schon mit Robotikherstellern zusammenarbeiten und versuchen, unsere Erfahrungen einfließen zu lassen, damit diese Geräte doch immer selbstständiger, immer genauer auch den Bedürfnissen von uns, aber auch dem Kunden gerecht werden. Das ist aber ein muss man sagen, langjähriges Tun. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt eine gewisse Grundskepsis in den Dienstleistungen. Jetzt nehme ich die Technik einmal weg. Ich glaube, dass die schon viel, viel weiter sind, auch in der Akzeptanz von Kunden. Das heißt, wir beschäftigen uns permanent. Ein flächenweites Ausrollen von Robotik zum Beispiel, das in der Reinigung ist, sind wir noch meilenweit weg. Ja, aber die Geräte werden immer besser. Jedes Jahr können sie einfach mehr. Ja, das Hauptthema ist, dass wir einfach haben, es dem Kunden noch zu verkaufen. Gute Geräte kosten heute 60, 70, 80.000 Euro. Ja. Letztens müsste ich eine Röhe erwirtschaften, das muss man überlegen, ob das überhaupt geht. Kunden erwarten sich aber auch gewisse Robotics und gewisse KI und gewisse lernfähige Instrumente und das muss man einfach ausprobieren. Das Wichtige ist, so wie ich sagen, man muss einmal versuchen, einen Kunden zu finden. Das geht meistens über die, die selber technikaffin sind und selber vielleicht Produkte herstellen, die ein gewisses Grundverständnis haben und mit denen versucht man dann einzusetzen und vielleicht eben vor Ort das Gerät dann wieder immer mehr in eine Lernphase zu bringen. Das ist spannend. Das kann ich aber nicht alleine, sondern das kann ich nur mit dem Kunden gemeinsam. Also für uns ist der Knackpunkt, der Schlüsselpunkt der, dass wir einfach in unserem Dienstleister noch einen Kunden brauchen, der sagt, ich sage es jetzt off record, das ist eine geile Geschichte, da mache ich mit. Das interessiert mich, da brauche ich auch von ganz oben das Commitment. Dann funktioniert das. Aber es ist einfach ein permanentes Arbeiten mit dem Kunden gemeinsam und mit dem Gerätehersteller. Aber noch einmal, es ist einfach in der Agenda unerlässlich und wir schauen uns das an, aber noch ist es für mich, nehmen wir den Technikbereich weg, nicht sozusagen das Mittel, um auch zum Beispiel großflächig Mitarbeiter hier ersetzen zu können. Das schaffe ich leider momentan noch nicht, wird noch eine Zeit lang dauern, ja, aber wir arbeiten sozusagen hier mit verschiedenen Herstellern, auch im Sicherheitsdienstbereich, da kann man auch einiges natürlich machen, ja, um hier einfach auch natürlich diesen Mitarbeitermangel auszugleichen und auch den Kunden anzubieten, es gibt andere Lösungen auch, die ich vielleicht ohne mit viel, viel weniger Mitarbeitern meistens noch viel besser machen könnte, ja, wo einfach der gewisse Faktor Mensch wegfallen würde, der ja auch immer sein eigenes Ding ist. Ja.
Herr Babsch.
Basis für künstliche Intelligenz ist ein hoher Digitalisierungsgrad, den man erreicht. Das ist einmal unser primäres Ziel, dass wir einen hohen Digitalisierungsgrad erreichen in unseren Prozessen, wo man dann unter Umständen dann mit der künstlichen Intelligenz dann damit rüberfährt und schaut, ob da nicht noch mehr rauszuholen ist. Ich sehe es eigentlich in allen drei wesentlichen Bereichen, sei es jetzt das kaufmännische Facility Management, dort glaube ich, kann man gute Lösungen kreieren und finden. In der Technik bin ich bei Ihnen. Messsteuerregeltechnik ist sicherlich ein ganz wichtiges Gewerk in der Gebäudetechnik und im infrastrukturellen Facility Management. Da hängt es dann tatsächlich auch viel vom Kunden ab. Es gab schon vor Jahren sehr innovative Modelle, was die Reinigung anbelangt, mit Sensor gesteuert. Der Kunde hat es nie wirklich angenommen. Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist eigentlich ist es traurig. Aber wenn es der Kunde nicht annimmt, was hilft, dann braucht es vielleicht noch eine gewisse Zeit, um auch im infrastrukturellen Facility Management mit einem höheren Digitalisierungsgrad effizienter abwickeln und mit effizient heißt dann auch nachhaltiger letztendlich abwickeln zu können. Oder braucht es den Kunden dazu? Mhm.
Ja, meine Herren, herzlichen Dank für dieses, wie ich finde, sehr spannende Kaffeehausgespräch. Ich glaube, das haben wir in der besten Tradition gemacht. Wir haben kontrovers diskutiert, wie wir bestimmte Themen sehen, nicht immer die gleiche Meinung gehabt. Daraus ist, glaube ich, spannender Inhalt entstanden und wir haben uns dem Thema geneigt. Und vor allem haben wir nicht nur, und das hat mich besonders gefreut, in den Rückspiegel geschaut, sondern auch kritisch eingeordnet, was kommt in den kommenden Jahren und dabei auch nicht aus dem Fokus verloren, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, sondern ist es ein Thema, wie können wir das kundenorientiert machen. Aus diesem Grund ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier im renommierten Café Landmann mit uns zusammengesessen haben und wir freuen uns auf das nächste Mal. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündong Insights, Real Estate und Stuffing verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.